Guten Morgen, mein Name ist Zahra Sahir vom Cohero Magazin für interkulturellen Zusammenhalt. Und deshalb ist mir auch genau dieser Tag so wichtig. Heute ist nämlich der 21. März, der internationale Tag gegen Rassismus. Und genau darauf möchten wir, das gesamte Cohero-Team, hinweisen. Rassismus existiert strukturell in unserer Gesellschaft, dagegen können wir nur gemeinsam kämpfen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit Episode 107.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Danke, Sarah, für diesen Hinweis und danke auch an alle Hamburger, unabhängig von heute, die sich bei diesem wichtigen Problem engagieren. Mein Name ist Marcel Becker und hier sind die Themen, mit denen wir Sie, liebe Podcast-Freunde, in diesen Donnerstag schicken wollen. Endlich, also das werden auf jeden Fall viele Hamburger sagen, endlich wieder Dom. Wir sprechen gleich über den heißesten Scheiß, sprich über die neueste Attraktion, die auf dem Frühjahrsdom dabei ist. Außerdem kümmern wir uns um einen Vorschlag, um eine Idee von unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, nämlich Skiferien verkürzen und dafür dann an die Ferien im Mai was dranhängen. Frau Fegebank wird uns das etwas genauer erläutern. Aber wir fangen an mit der Gretchenfrage. Kommt das Cannabisgesetz? Ja oder nein? Morgen im Bundesrat, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, morgen im Bundesrat der große Showdown. Was sagen Hamburger Abgeordnete? Wir sind gleich so ausgewogen wie möglich. Wir hören eine Stimme pro Gesetz und eine Stimme, die vehement dagegen ist. Wir starten jetzt. Und schwupps, damit sind wir auch schon drin im Thema. Die Ausgangslage ist ja einfach bis eindeutig. Die Union will das Gesetz im Bundesrat zu Fall bringen. Punkt, aus, vorbei. Und damit steigen wir in die Diskussion ein mit dieser Situation. Gleich hören wir Linda Heidmann von den Grünen hier in Hamburg. Keine Überraschung, sie ist für dieses Gesetz. Wir fangen aber mit der CDU an, mit der Partei, die so deutlich gegen das Gesetz unterwegs ist. Der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss ist in der Leitung. Gleich die Frage aller Fragen an Sie als CDU-Mann. Ist Cannabis ab dem 1.4.2024 legal oder nicht?
Das hängt jetzt sehr stark von den Beratungen im Bundesrat ab. Ich kann nur an die Ampelkoalition und an den rot-grünen Senat appellieren, dass sie dieses verhängnisvolle Projekt noch einmal überdenken. Auch die ganzen Sorgen der Innenminister, der Gesundheitsexperten ernst nehmen und dass dieses Gesetz nicht nur überarbeitet wird, sondern am besten am Ende zurückgezogen wird.
Ja, aber erklären Sie uns das jetzt mal für alle, die sich in dem politischen Betrieb nicht so genau auskennen. Was passiert denn da jetzt morgen bei der Abstimmung im Bundesrat? Also da heben alle Länder, die von der Union geführt werden, nicht die Hand, wenn es zur Abstimmung kommt? Oder sagen Sie von Anfang an, bitte gleich in den Vermittlungsausschuss? Also was passiert da genau?
Wir haben als CDU von Anfang an eine sehr konsequente Linie vertreten. Wir haben gesagt, ja zu Gesundheitsschutz, nein zur Legalisierung von Cannabis. So haben wir im Deutschen Bundestag abgestimmt. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelparteien gegen unsere Stimmen dann beschlossen, dass Cannabis ab 1. April legalisiert werden soll. Und dann kommt das Ganze im nächsten Schritt in den Bundesrat. Der Bundesrat berät darüber am morgigen Freitag. Das Ganze kann dann, je nach Abstimmungsverhalten, noch in den Vermittlungsausschuss gehen. Aber es kann dort nicht komplett verhindert werden. Denn da hat der Bundesrat nicht so weitreichende Kompetenzen wie zum Beispiel bei Steuerfragen. Aber viele Fragen, die ja auch in den vergangenen Tagen thematisiert wurden, zum Beispiel, was ist mit denjenigen, die im Gefängnis sitzen, sollen die jetzt einfach alle freigelassen werden? Das war ja ein Thema, was viele Bundesländer sehr bewegt hat. Diese Fragen, die müssten im Vermittlungsausschuss noch behandelt werden. Und am besten wäre es, wenn bei diesen Beratungen im Vermittlungsausschuss dann die Ampelparteien auch erkennen, dass sie da wirklich einen Irrweg betreten haben. Und am besten wäre es, wenn dieses Projekt dann am Ende wirklich zurückgezogen wird und wir einen Neustart machen. Und der kann nur so aussehen, keine Legalisierung von Cannabis. Wir brauchen stattdessen Gesundheitsschutz, gerade für die Jugendlichen und die Kinder.
Erklären Sie das trotzdem nochmal. Ich muss nachfragen, weil der Gesund, Sie sagen gerade, das geht in den Vermittlungsausschuss und da kann es, oder möglicherweise, und da kann es dann aber nicht komplett verhindert werden, weil Herr Lauterbach, unser Gesundheitsminister, der sagt, landet das erstmal im Vermittlungsausschuss, dann ist das Gesetz für immer vom Tisch. Was stimmt denn jetzt?
Also der Bundesrat kann am Ende das Gesetz formell nicht stoppen. Es gibt sonst Gesetze, das hatte ich eben ja als ein Beispiel genannt, bei steuerpolitischen Fragen, da muss der Bundesrat meistens zustimmen. Und da braucht man immer auch die Mehrheit im Bundesrat. Oder wir hatten jetzt ja auch die ganze Debatte ums Wachstumschancengesetz, das auch am morgigen Freitag im Bundesrat dann behandelt wird. Da braucht es eine Zustimmung der Bundesländer. Das ist bei diesem Gesetz nicht so. Allerdings können die Bundesländer Einsprüche einlegen. Und das werden sicherlich auch viele Bundesländer machen. Und dann geht das Ganze in den Vermittlungsausschuss. Dort werden dann diese Fragen noch einmal beraten. Aber am Ende kann der Bundesrat das Gesetz auch nicht stoppen. Die Sorge, die Lauterbach hat, ist, dass das Ganze jetzt sehr lange im Vermittlungsausschuss diskutiert wird und dann nicht rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl wieder rauskommt und Gesetz wird, weil es wird erst Gesetz, wenn es dann auch aus dem Vermittlungsausschuss raus ist, beziehungsweise man da die offenen Fragen geklärt hat. Und dann hat Lauterbach die Sorge, wenn dann nach der nächsten Bundestagswahl eine andere Mehrheit im Bundestag da ist, und das zeigen ja im Moment auch alle Umfragen, dann wird dieses Gesetz von der neuen Mehrheit im Bundestag gestoppt. Und deswegen hat er neulich auf X, früher Twitter, gesagt, gebt das Ganze nicht in den Vermittlungsausschuss. Wir brauchen jetzt die Legalisierung von Cannabis. Denn wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wird das Ganze da monatelang im Vermittlungsausschuss diskutiert. Und dann kann der Bundesrat das noch in die Länge ziehen und verzögern. Und ich sage deswegen eins auch ganz klar. Ich hoffe, dass die Ampelkoalition und auch die SPD und Grün geführten Bundesländer jetzt nicht sagen, die ganzen offenen Fragen und die Sorgen der Experten, die wischen wir weg. Wir wollen das Ganze mit der Brechstange durchziehen, denn das wäre wirklich fatal. Alle Innenminister der 16 Bundesländer in Deutschland warnen davor, dass ab 1. April Cannabis legalisiert wird.
Ich finde, Herr Ploss,
ob SPD, CDU
ja,
oder wer auch
das
immer,
ist ein starkes Argument.
Muss man ernst nehmen.
Herr Ploss, das ist ein starkes Argument. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel, dass Sie sagen, die Innenminister. Jetzt komme ich aber noch mal von der anderen Seite und da bin ich wirklich gespannt auf Ihre Antwort. Da bin ich auch gespannt, wie ehrlich Sie sich jetzt machen. Ich habe in meinem Leben mit Drogen noch nie was zu tun gehabt. Ich kann da gar nicht mitreden eigentlich. Habe natürlich aber trotzdem mir mein Wissen so zusammengelesen. Was ich aber schräg finde, ist der Umgang in unserer Gesellschaft auf der anderen Seite dann wiederum mit Alkohol. Ich finde es doch schon ein bisschen verlogen zum Teil, wie das dann unterschiedlich und nicht ganz fair, finde ich, behandelt wird. Wenn Sie im Freundeskreis mit Freunden, mit Familienmitgliedern sprechen, dann, ich stelle Ihnen jetzt nicht die Frage, ob Sie Freunde haben, die kiffen, weil am Ende haben wir sie alle irgendwo, gibt es immer jemand, der gerne kifft. Muss man ja nicht immer drüber reden, aber man muss es trotzdem einmal verstehen. Was sagen Ihnen Ihre Freunde zu diesem Thema ganz speziell, wenn es um den Umgang mit Alkohol geht und auch mit ihrer kategorischen Ablehnung dieses Gesetzes? Und jetzt kommen wir wirklich mal von dieser Politikerebene runter und versuchen so ein bisschen das mal so, ich sag mal, in Richtung Volksmund zu übertragen.
Also ich finde, das ist tatsächlich ein sehr berechtigter Punkt, weil man kann natürlich auch sagen, wenn einem der Gesundheitsschutz sehr wichtig ist und deswegen will man zum Beispiel nicht Cannabis oder andere Drogen legalisieren, dann müsste man es ja auch bei Alkohol machen, weil Alkohol ist ja auch zumindest in größeren Mengen gefährlich. Ich kann bei dem Argument bis zu einem gewissen Grad auch mitgehen und kann auch verstehen, wenn einige sagen, naja, ganz so konsequent ist das ja nicht. Deswegen den Punkt nehme ich auf jeden Fall an. Es gibt jetzt aber ein, zwei Unterschiede. Erstens, Cannabis ist keine Alltagsdroge und Cannabis hat gerade was das Gehirn angeht, noch viel gravierendere Folgewirkungen. Also wenn zum Beispiel Jugendliche regelmäßig kiffen, dann haben die häufig irreparable Schäden, die man nie wieder heilen kann. Es entstehen Psychosen. Es entstehen Depressionen in einem Maße. Viele Jugendpsychiater, viele Kinder- und Jugendmediziner, Die haben ja deswegen massiv davor gewarnt, Cannabis zu legalisieren, weil die gesagt haben, da entstehen wirklich diese irreparablen Schäden, die man nie wieder heilen kann. Deswegen ist das mit Alkohol auch nicht ganz vergleichbar. Und ich finde, man hätte diese Sorgen nicht nur der Innenminister und der Polizei und der Richter ernst nehmen müssen, sondern gerade auch der Ärzte und der Gesundheitsexperten. Und ich finde, es ist auch kein starkes Argument zu sagen, naja, Alkohol ist ja auch legal, dann kann man ja auch Cannabis legal machen, weil Alkohol ist auch vielleicht hier und da nicht gesund, beziehungsweise wenn man viel konsumiert, sogar gefährlich.
Vielen Dank an den CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploss. Das war die Ich-bin-dagegen-Seite. Jetzt schalten wir zur Pro-Seite, in dem Fall zu Linda Heidmann. Sie sitzt für die Hamburger Grünen im Bundestag. Linda, auch du bekommst natürlich die wichtigste Frage zuerst. Ist Cannabis ab dem 1. April legal oder nicht? Kannst du diese Frage mit Ja oder Nein beantworten?
Ich bin optimistisch, dass Cannabis ab dem 1.4.2024 entkriminalisiert sein wird. Ich tue mich immer schwer damit zu sagen legal, weil es gibt ja doch eine ganze Reihe von Restriktionen drumherum. Aber entkriminalisiert ist, glaube ich, das richtige Wort für das Gesetz, was wir da auf den Weg geschickt haben.
Was passiert denn jetzt morgen im Bundesrat? Wie wird denn das ablaufen? Hast du da irgendeine Vermutung?
Es wird im Bundesrat so sein, dass Länder Anträge stellen können, um den Vermittlungsausschuss anzurufen. Und ich gehe davon aus, dass da auch Anträge von Ländern kommen werden, dieses Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu schicken mit einer gewissen Zielvorgabe. Also einige Länder haben ja schon gesagt, sie wollen es in den Vermittlungsausschuss schicken, um nochmal inhaltlich was dran zu verändern. Andere haben gesagt, sie wollen es in den Vermittlungsausschuss schicken, um gewisse Fristen zu verlängern. Also denke ich, dass es 2 oder 3 Anträge sogar geben wird von verschiedenen Bundesländern, dieses Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Und dann wird zu jedem dieser Anträge einzeln abgestimmt. Und ich bin optimistisch, sage ich ganz ehrlich, dass keiner dieser Anträge eine Mehrheit bekommen wird und dass das Gesetz dann nicht in den Vermittlungsausschuss gehen wird.
Weil nach allem, was man so von so einem Vermittlungsausschuss weiß, könnte das ja auch, ich sag mal, für das Gesetz theoretisch das Todesurteil sein.
Genau, das ist die Befürchtung, die wir haben. Und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat auch öffentlich auf X gesagt, das ist sein Ziel, dass dieses Gesetz, wenn es in den Vermittlungsausschuss kommt, egal mit welchem Auftrag, dass es dann nie wieder rauskommt. Und das möchten wir als Grüne nun wirklich nicht. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass eine Mehrheit der Länder gegen jeden einzelnen Antrag insgesamt am Ende stimmt.
Stimmt es dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein bisschen nachdenklich, dass alle Innenminister, alle, gegen dieses Gesetz sind? Haben die da irgendwo vielleicht doch einen Punkt, der vielleicht von eurer Seite in der Debatte übersehen wurde?
So richtig nachdenklich stimmt mich das nicht, weil ehrlich gesagt im Bundestag selber hatte dieses Gesetz fast eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, fast 2/3 des Deutschen Bundestages sind dafür und ich erkenne an, dass wir bei den Fristen an der einen oder anderen Stelle im Gesetz den Ländern noch mehr Zeit hätten einräumen müssen. Aber ich glaube, dass dieses Gesetz im Grundsatz politisch richtig ist, so wie es ist.
Was würde denn in dem Gesetz noch drinstehen, wenn du das alleine geschrieben hättest? Welchen Punkt würdest du noch mal sagen, da müssten wir eigentlich noch mal ran, aber es ist jetzt eh schon so eine ganze Kompromissschose wieder geworden, damit wir das überhaupt durchkriegen. An welcher Stelle würdest du sagen, das würde ich noch mal anders machen?
Also ich würde tatsächlich den Staatsanwaltschaften noch mehr Zeit geben für im Zuge dieser Amnestieregelung. Das haben die Justizministerinnen auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass sie dafür eigentlich mehr Zeit bräuchten, als sie jetzt im Gesetz ihnen eingeräumt wird. Und dann gibt's noch ein paar Punkte, also gerade bei der Verstärkung der Prävention unter Jugendlichen würde ich ja, ist jetzt blöd zu sagen, würde ich es eigentlich noch verstärken. Da hat der Bund gar nicht unbedingt die Kompetenzen, sondern da sind jetzt auch die Länder gefragt, tatsächlich an den Schulen beispielsweise auch in Prävention zu investieren. Aber das ist mir wichtig, dass das gemeinsam mit diesem Gesetz dann auch kommt.
Linda, die abschließende Frage, und die ist so ein bisschen in die Zukunft gerichtet, und das ist etwas, was Journalisten und auch Wähler übrigens immer gern machen. Politiker wehren sich da immer gegen. Aber ich versuche trotzdem damit bei dir zu landen, okay? Also, angenommen, das Ding scheitert. Und angenommen, es kommt nach der Bundestagswahl nur noch eine Möglichkeit auf unsere Bürger zu, nämlich, was heißt eine Möglichkeit, aber es käme dazu, dass ihr, die Grünen, mit der CDU tatsächlich eine Koalition eingeht. Was passiert denn dann? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Bedingungen dieses Gesetz jemals nochmal eine Chance hätte. Oder gibt es doch irgendwo die Möglichkeit, und das steckt eigentlich dahinter mit dieser theoretischen Frage, dass man sagt, wir finden doch noch Kompromiss mit der CDU?
Natürlich würden wir in einer neuen Koalition das auf jeden Fall wieder zum Gegenstand von Koalitionsverhandlungen machen und dann mal gucken. Ich glaube allerdings, dass in dieser grundsätzlichen Frage, entkriminalisieren wir jetzt Cannabis oder behalten wir den Status quo bei, dass nämlich de facto in Deutschland ungefähr 4,5 Millionen erwachsene Menschen regelmäßig Cannabis konsumieren und sich damit strafbar machen. Ich glaube, da haben die Union und wir einfach grundsätzliche andere Auffassungen. Und da ist es schwierig, tatsächlich am Ende einen Kompromiss zu finden.
Linda Heidmann bei Becker am Morgen. Sie sitzt für die Hamburger Grünen im Bundestag. Und jetzt bleibt nur noch, egal welchen Standpunkt man einnimmt, jetzt bleibt nur noch abwarten. Ups, mit solchen Themen kannst du es dir als Politiker mit den Eltern von Schulkindern ganz schnell verderben, wenn du an den Terminen für die Ferien rumdoktern möchtest. In diesem Fall ist unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen aus der Deckung gekommen und sie hat sich die sogenannten Skiferien vorgenommen. Da brauchen wir mal etwas mehr Infos, oder? Bitte diese Idee präzisieren und zwar jetzt.
Schulferien sollten doch für alle Kinder, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, eine tolle Zeit sein. Also draußen zu kicken, schwimmen gehen oder Ausflüge machen. Das macht im Mai alles mehr Spaß als im März, weil das Wetter dann meistens besser ist und man einfach auch draußen mehr machen kann. Deshalb bin ich dafür, dass wir die Märzferien auf eine Woche verkürzen, im Mai dann 2 Wochen Ferien haben. Das heißt, die Maiferien auf 2 Wochen verlängern. Das nimmt niemandem etwas weg, aber das gibt denjenigen etwas, die sich weder das Skifahren noch die Fernreise leisten können.
Aber es geht Ihnen, Frau Fegebank, nicht darum, das Skifahren einzuschränken, oder?
Ja, und natürlich kann man weiter Skifahren gehen, wenn denn noch Schnee liegt, oder in die Sonne abdüsen. Der Vorschlag ist ja, die Märzferien um eine Woche zu verkürzen und dann die Maiferien auf 2 Wochen zu verlängern. Dann können weiterhin alle im März Skifahren, die das möchten. Aber alle, die zum Beispiel die finanziellen Mittel nicht haben, eine Auslandsreise zu machen, denen ist mit längeren Maiferien geholfen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir von heute auf morgen den Ferienkalender in Hamburg ändern. Es geht mir vielmehr darum, dass wir darüber sprechen, ob wir eine bessere Lösung finden als die bisherige, die wirklich viele Familien in Hamburg benachteiligt.
Unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank mit ihrer Idee, die sogenannten Skiferien vielleicht, ich nenne das mal so, zu modernisieren. Wir spannen den Bogen mal weiter. Als wir gestern dieses Thema für heute angekündigt hatten, hat sich gleich eine alte Radiokollegin von mir gemeldet, Dana Wolf. Sie findet das Thema sehr spannend und deshalb habe ich gesagt, wir nehmen Dana jetzt mal in die Diskussion mit rein. Dana, dein Sohn ist 17, hat im letzten Jahr seinen Schulabschluss gemacht, so weit, so gut. Und ihr seid früher immer in den Skiferien in den Skiurlaub gefahren, korrekt?
Genau, jedes Jahr, außer das Corona-Jahr, da hat es leider nicht geklappt. Aber ansonsten jedes Jahr von Anfang an, also mein Sohn, der fährt auch, seitdem er laufen kann, Ski. Und dann haben wir uns natürlich auch gefreut darüber, dass in Hamburg die Skiferien eigentlich noch so gelegen sind, Anfang März, dass wir dass Skiferien heißt es ja gar nicht, das sind ja Osterferien. Skiferien nennt man sich das ja gar nicht, dass wir praktisch in diesen Osterferien, dass die so früh gelegt sind, dass wir das als für unseren Skiurlaub nutzen können.
Nun hast du das ja vielleicht auch mitbekommen, die politische Diskussion, die Katharina Fegebank dort nicht von Zaun gebrochen hat, das will ich jetzt gar nicht mal sagen, es wäre auch ein bisschen übertrieben. Sie hat einfach von ihrer Warte aus mal einen Ideenraum gestellt, das darf man ja auch als Politiker. Die Hamburger Linken haben gleich mal ein bisschen, finde ich, oben drüber gelegen, weil sie gesagt haben, das wäre eine elitäre Hamburgensie. Empfindest du, gehörst du zur Elite hier in Hamburg, die sich Skiferien leisten können und die anderen eben nicht?
Also, dass ich jetzt zur Hamburger Elite gehöre, das ist für mich neu. Das höre ich auch das erste Mal. So sehe ich mich bei Weitem nicht. Ich bin Skifahrerin, seitdem ich laufen kann. So, und ich mache gerne Skiferien. Andere fahren lieber in den Sommerurlaub. Für mich ist das eigentlich so der schönste Erholungsurlaub. Das mache ich, seit ich klein bin. Und ich bin sehr froh, ich komme gar nicht aus Hamburg, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Meine Mama kommt aus dem Gebirge und deswegen sind wir immer von klein auf Ski gefahren. Und als ich nach Hamburg gezogen bin und mein Sohn geboren wurde und der dann auch in die Schule gekommen bin, war ich sehr froh darüber, dass die Skiferien auf so einen frühen Zeitraum fallen. Beziehungsweise in Hamburg sind es die Osterferien, dass die aber relativ früh gelegt werden, sodass ich diese Ferien mit meinem Sohn zusammen als Skiurlaub nutzen kann.
Das bedeutet, jetzt ist dein Sohn ja praktisch raus und ihr könnt euch das wahrscheinlich, wenn ihr noch zusammen in Urlaub fahrt, ja auch ein bisschen aussuchen, wann ihr fahrt. Aber dein Tipp für Katharina Fegebank, jetzt darfst du mal einer Politikerin einen Tipp geben. Sollte sie dieses Thema Skifahrerferien anpacken, auch wenn die nicht so heißen, aber wir wissen ja beide, was gemeint ist, oder würdest du sagen, lieber die Finger davon lassen?
Also ich finde das generell, diesen Vorschlag, ich finde den tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das ist natürlich, ich rede da jetzt aus meiner Warte, wir fahren tatsächlich immer eine Woche lang in den Skiurlaub und das reicht uns auch. Und ich vom Gefühl her würde ich sagen, dass es viele auch so machen, dass sie halt eine Woche nutzen und nicht gleich zwei Wochen in den Skiurlaub fahren. Und von daher finde ich es eigentlich, wäre es für mich gerechtfertigt, wenn man sagt, okay, wir machen die Skiferien oder die Osterferien bleiben weiter, aber dann wirklich zum Anfang des Monats, also im März hin, sodass das als Skiferien noch genutzt werden kann. Und dann finde ich es tatsächlich auch besser, wenn man vielleicht dann zwei Wochen die Pfingstferien macht oder die Maiferien macht, weil man da tatsächlich dann auch einfach mehr in Hamburg unternehmen kann oder mal an die Ostsee fahren kann, weil einfach schöneres Wetter ist.
Ganz klar, das ist eine Einzelmeinung. Aber als Teil der Diskussion über den Vorschlag von Katharina Fegebank, sicher ganz wertvoll. Danke an Becker, Morgenhörerin Dana Wolf.
Ja, welcome on board, oder besser gesagt in Hamburg. Moin, moin.
Dieser kleine Ausschnitt. Jeder ist doch sofort im Film, oder? Morgen startet der Frühjahrsdom. Und die erste Frage, die wir uns immer stellen, was gibt's Neues? Welches neues Wahnsinnsgerät wartet auf die Hamburger? Unser Lokalreporter Alexander Berthold weiß es. Aber er berichtet nicht nur über den Frühjahrsdom, sondern auch gleich noch über royalen Besuch, der hier in Hamburg ansteht. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir mit dem Dom an. Was gibt's Neues?
Ja, ich glaube, über allem steht die Weltpremiere der sogenannten Evolution
Weltpremiere,
genau, wow. In Hamburg. Ein 66 Meter hohes Karussell, nochmal 6 Meter höher als das Riesenrad. Für mich mit Höhenangst, da bin ich raus. Also ja. Ich werde es nicht testen fürs Abendblatt, das ist sicher. Aber da versprechen sich die Betreiber auch viel von. Das ist auch wohl das digitalste Fahrgeschäft, das der Dom je hatte. Man kann die Tickets vorher online buchen und über jedem Sitz ist eine Kamera mit Gesichtserkennung, die diese wilde Fahrt aufzeichnet und dann kriegt man über einen QR-Code dieses Video, das man dann im Idealfall in den sozialen Netzwerken teilt.
Das ist nicht wahr. Das finde ich ziemlich innovativ.
Sehr innovativ und es soll sehr lustige Gesichtsausdrücke in diesem Fahrgeschäft geben.
Von uns beiden wird man nie Bilder haben, weil wir beide fahren nicht damit. Ich schließe mich nämlich an.
Ja, nee. Ich mache Entenangeln, aber alles andere meine ich nicht.
Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Riesenrad, du hast gesagt, 6 Meter höher als das Riesenrad. Das bewegt sich ja doch sehr gemächlich. Diese neue Attraktion heißt nochmal?
Evolution.
Was genau passiert da?
140 Stundenkilometer schnell, man wird durch die Luft in 66 Meter Höhe geschleudert und für Adrenalinsüchtige ist das, glaube ich, genau das Richtige.
Oh Mann, aber wirklich. Ansonsten aber das bewährte Programm, es gibt natürlich dein geliebtes Entenangeln, es gibt Autoscooter und andere, genau, Achterbahnen, die wilde Maus.
Genau, die Topspin, was man aus seiner Jugend vielleicht noch kennt, kehrt wieder zurück nach 16 Jahren.
Ach was.
Es gibt also auch so ein paar Retro-Klassiker, die jetzt wiederkommen und ansonsten setzt man natürlich auf bewährtes die Veranstalter hoffen, dass rund 2 Millionen Menschen kommen werden, je nach Wetter natürlich. Und ja, die Domsaison wird eröffnet.
So, alle Familienväter, alle Mütter sagen jetzt, wir müssen auf den Dom, aber was kostet das denn? Es wird teurer werden, oder? Das ist ja wahrscheinlich jetzt eine Binsenweisheit. Alles geht nach oben, aber wie ist denn da ungefähr das Gefühl? Um wie viel?
Ich habe mit dem Präsidenten des Schaustellerverbandes in Hamburg gesprochen und der hat klar gesagt, die Preise bleiben insgesamt stabil. Es wird einzelne Fahrgeschäfte und Gastroangebote geben, die teurer werden, weil, machen wir uns nichts vor, die Kosten sind gestiegen. Logistik, Energie, Inflation, Personal. Das muss an die Kunden weitergegeben werden, weil sonst schreibt man rote Zahlen. Und ich glaube, das Gewerbe ist sowieso sehr, sehr schwierig geworden, weil das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt. Und deswegen sind einige Preise moderat erhöht worden.
Das ganze Land redet ja immer wieder über Fachkräftemangel. Nun kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, inwiefern das Thema Fachkräfte tatsächlich auf dem Dom ein Thema ist. Aber das Thema Personal, würde ich doch mal behaupten, ist garantiert ein Thema. Wie sieht's da aus?
Ja, es gab ein Beispiel, die Bauernschenke, die war 50 Jahre auf dem Dom. Die haben nur irgendwann kein Personal mehr gefunden, um den Hamburger Dom zu bespielen. Und jetzt sind sie halt nicht mehr da. Und das ist eine Institution, die weggebrochen ist. Und das ist so ein bisschen so ein Alarmsignal natürlich auch für alle anderen in der Branche. Inzwischen wird über Mindestlohn gezahlt auf dem Dom. Trotzdem ist es wahnsinnig schwer, Leute zu finden, die 4 Wochen auf einem Volksfest dann auch arbeiten. Also das werden Herausforderungen auch in den nächsten Jahren werden, die sehr, sehr schwer zu bewältigen sind.
Und da ist möglicherweise jetzt, vielleicht schließt sich da der Kreis, das Thema Digitalisierung doch eine Möglichkeit zu sagen, naja, wenn wir kein Personal finden, wir müssen das Problem irgendwie lösen und das liegt dann möglicherweise in technischer Raffinesse, sage ich mal.
Ja, jetzt wie bei dem Evolution ja gesehen, also es gibt ja technische Ansätze, da auch so ein bisschen gegenzuwirken, aber natürlich, wenn man auf den Dom geht, will man sich natürlich auch mal mit den Domständen, mit den Besitzern, mit den Betreibern unterhalten. Das macht ja auch den Flair aus, finde ich zumindest.
Aber wir haben in Hamburg ja noch eine Touristenattraktion, also klar, viele, viele Menschen kommen auch immer von außerhalb zum Dom, gar keine Frage. Aber die meisten Touristen, Alexander, kommen ja wegen was ganz anderem nach Hamburg, nämlich?
Ja, das Miniaturwunderland ist ein Anziehungspunkt für Touristen, für Hamburgerinnen und für Hamburger. Und es wird sehr prominenter Besuch Ende April nach Hamburg kommen.
Ja, und zwar, weil die haben ja was Neues gebaut.
Genau, es wird die neue Welt Monaco eingeweiht, so mit Original Formel 1 Rennen, mit einer Schwarz-Weiß-Szene mit Grace Kelly. Und
unfassbar, ist es so irre.
So pompös wie diese Welt ja, wird, so ja. Glamourös wird der Gast sein, der kommt. Es wird nämlich Fürst Albert II. Von Monaco mit seiner Charlène nach Hamburg kommen.
Höchstpersönlich.
Sie werden quasi die Ersten sein, die diese Welt begutachten können. An dem Tag ist für den Publikumsverkehr das Miniaturwunderland gesperrt.
Komisch.
Es wird quasi ein royaler Tag in der Speicherstadt werden.
Und da müssen wir doch den beiden Braun-Brüdern, die ja diesen ganzen Erfolg überhaupt sich auch hart erarbeitet haben mit ihrem Team, einfach mal neidlos gratulieren. Es ist doch unfassbar, was die auf die Beine stellen.
Ja, es ist herausragend. Ich habe im Dezember ein großes Interview mit Frederik Braun gehabt und da hat er schon so ein bisschen angedeutet, das wird ein Ritterschlag für uns werden, wenn das alles so klappt mit dem Gast. Und jetzt wissen wir, was er gemeint hat. Und es ist wirklich ein adliger Ritterschlag, dass so ein prominenter Gast den Weg nach Hamburg findet.
Dafür ein doppeltes Danke an Abendblatt-Lokalreporter Alexander Berthold. Wir freuen uns zum einen auf die neueste Attraktion im Miniaturwunderland inklusive den VIP-Besuchern und wir sagen allen, die mutig genug sind und im neuesten Fahrgeschäft Evolution auf dem Dom mitfahren wollen, ihr seid verrückt, aber trotzdem viel Spaß. Und damit ist diese Episode auch vorbei, Nummer 107. Alexander war der Schlusspunkt. Vielleicht können wir Ihnen, liebe Podcast-Freunde, noch etwas Lust auf die Episode 108 machen, also die Episode von morgen. Ich lasse mal locker die Stichworte Kiffen, da ist es schon wieder, und Frank Otto fallen. Okay, damit jetzt niemand denkt, hier kommt irgendeine irrwitzige Enthüllungsstory. Wir sprechen morgen mit Unternehmer Frank Otto über das geplante Cannabis-Gesetz. Das wird auf jeden Fall nochmal unseren Horizont erweitern. Und das einfach nur durchs Zuhören. Jetzt noch die kurze und kompakte Zusammenfassung der News, die wir in unserem Podcast heute nicht drin hatten. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Colin Mock. Guten Morgen. Im Hamburger Busverkehr wird ab heute wieder gestreikt. Betroffen sind dieses Mal die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Die Busfahrer auf den knapp 170 Linien in der Stadt und im Umland sind bis Sonntag früh dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft Verdi will Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Mit einer leuchtenden Menschenkette rund um die Binnenalster will ein breites Bündnis heute ein Zeichen für Demokratie und gegen Rassismus setzen. Zu der Aktion aufgerufen haben unter anderem die AWO, Amnesty International und Fridays for Future. Hintergrund ist der heutige internationale Tag gegen Rassismus. Die nächste Elbtunnelsperrung steht an. In rund 2 Wochen, am 1. Aprilwochenende, wird die A7 Richtung Flensburg zwischen Heimfeld und Bahrenfeld für 55 Stunden gesperrt. Richtung Süden ist der Elbtunnel an dem Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag dicht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.